Und anschließend hat er daheim wieder davon berichtet und dann immer wieder Reisen unternommen nach Rumänien. Auch in der DDR damals war er, in der Tschechoslowakei. Und da war er mal zum Dienst in Polen wieder und auch in der DDR. Und da ist er wieder heimgefahren in Richtung seine Heimat. Und da hat er in Deutschland auf der Autobahn dann eine Motorpanne gehabt. Das Auto ist einfach zum Stehen geblieben. Er konnte noch, er war auf der Autobahn unterwegs und konnte noch an Seitenstreifen fahren. Und da, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, diese Notrufsäulen, wo man Pannendienst anrufen kann. Damals gab es ja noch keine Handys. Und da hat er einen Pannendienst verständigt. Dann kamen die, haben es in eine Werkstatt abgeschleppt und der Meister dort hat sich das angeschaut und hat auf den Kilometerzähler geschaut und hat ganz ratlos gewirkt und gesagt, das sind doch erst 97.000 Kilometer drauf auf dem Tacho, ist zwar schon beachtlich, aber der Motor müsste länger halten, der müsste noch einiges mehr haben, aber der Motor, der muss getauscht werden. Und da hat er ihm eben gebeichtet sozusagen, dass er mal den Tacho zurück auf Null gestellt hat, also hat fast 200.000 Kilometer hinter sich gehabt und ja, und da hat er auch gemeint, also gut, dann hat der Motor wohl seinen Dienst getan, aber der muss getauscht werden. Aber das Gute war, also er war in Deutschland, deutsches Auto in Deutschland und der Mann hat den Austauschmotor. Und er hat gesagt, sie haben zwar jetzt gleich Feierabend, aber wenn er seinen Mechanikern ein gutes Trinkgeld gibt, dann machen sie die Reparatur sofort. Und da hat er eingewilligt und hat gefragt, was die kostet. Ja, damals 500 Mark einschließlich Trinkgeld. Dann musste er, hat er gesagt, er muss jetzt noch in die Stadt gehen und nach Geld umtauschen. Er hatte eben ein holländisches Geld, war ja vor dem Euro. Und dann hat er Geld umgetauscht und hat 470 D-Mark gehabt. Er war nur mit zwei Bibelstudenten unterwegs, die er unterwegs aufgesammelt hat als Anhalter, die waren total abbrannt und haben sich natürlich gefreut, das waren auch Holländer, dass sie mit ihm mitfahren dürfen. Also die haben auch kein Geld mehr gehabt. Und Sprit hat er noch gebraucht, haben ihm so 50 D-Mark gefehlt. Und er hat immer wieder erlebt gehabt, dass ihn Gott unterwegs versorgt und er ist dann mit der Straßenbahn gefahren und wie er dann zurückgefahren ist, hat er gedacht, er war sich sicher, dass Gott was tut und dass jetzt in der Straßenbahn was passiert. Aber es passierte nichts. Er kam zurück, die waren mit der Reparatur fast fertig. Jetzt musste es ans Bezahlen gehen und ihnen hat das Geld gefehlt. Die zwei Studenten, die waren unterwegs gewesen, spazieren gegangen. Und dann sah sie kommen, da hat einer mit der Hand einen Geldschein geschwenkt. Und da kam er, hat ihm den Geldschein gegeben, es waren genau 50 D-Mark. Sie sind einer Frau begegnet, die hat ihn nicht gefragt, ob sie aus Holland kommen. Ja, und quasi Jana sagt, hat sie ihnen nicht gesagt, dass Gott ihr aufs Herz gelegt hat, sie soll ihnen jetzt 50 Mark schenken. Also so durfte er leben, wie Gott rechtzeitig eingreift und mit dem, was er braucht, gerade das. Ja, das war so ein Erlebnis, ich kann sagen Kleinigkeit, aber doch, wie Gott diesen Dienst gesegnet hat und ihm immer wieder das Nötige geschenkt hat. Und die nächsten Jahre, bis 1961, war er ganz allein auf diesen Reisen unterwegs. Er hat keine Mitarbeiter, niemand gehabt. Ist im Jahr ca. 80.000 Kilometer gefahren und war 8 Monate vom Jahr auf diesen Reisen unterwegs. Und er war mittlerweile ein paar Jahre verheiratet und war gerade das dritte Kind geboren. Und da ist ihm der Gedanke wichtig geworden, dass er eigentlich einen Mitarbeiter braucht, dass sie der Dienst viel besser tun können. Und weil immer wieder so viele Anfragen kamen, dass sie Bibeln brauchen und quasi ja Hilferuf. Und das konnte er ja gar nicht alles erfüllen. Und Das hat er dann seiner Frau gesagt und die war ganz glücklich. Ja, weil, muss ich das vorstellen, er war allein unterwegs, die Frau mit den kleinen Kindern und er konnte sich ja nicht ständig melden, sie wusste nicht, wo er gerade ist, wie es ihm geht, haben sie ihn vielleicht eingesperrt, weiß es ja nicht. Und sie war ganz happy, dass er dann ja viel mehr zu Hause bei der Familie sein kann und seine Kinder aufwachsen sehen kann. Und er hat ja gesagt, wenn Gott will, dass wir das Werk vergrößern, hat er bestimmt schon die Leute vorbereitet, aber wie soll ich sie finden? Dann hat sie ihm gesagt, hast du schon mal mit Beten probiert? Und der Gedanke war ihm bisher also nicht gekommen, dass man dafür betet. Da haben sie dafür gebetet, beide. Und dann fiel ihm danach auch gleich ein Holländer ein, den hat er in einem Flüchtlingslager in Österreich kennengelernt. Und da war ihm der Gedanke, das ist der richtige Mann, der hat dort zu Kindern aus, Jugendlichen sprechen können, so ein paar hundert Kinder. Und er war gläubig und er konnte die fesseln, denen wurde es nicht langweilig, die haben nicht gestört. Und den hat er dann gleich angeschrieben und angefragt, ob er mit ihm reisen könnte. Und er hat auch schon geplant gehabt, die nächste Reise in die Sowjetunion. Und er hat ihm zurückgeschrieben, es war ein Holländer mit dem typischen Namen Hans Gruber, also könnte er von hier sein. Und der hat ihm geschrieben, dass er als Jugendlicher mal den Gedanken und den Wunsch gehabt hat, einmal in der Sowjetunion missionarisch tätig zu sein. Also es hat Gott zusammengefügt. Und der Hans hat vorher noch seinen Führerschein machen müssen, der hat noch keinen Führerschein gehabt. Und dann sind sie losgefahren und in Deutschland hat der das Steuer übernommen. Dann sind sie weitergefahren nach Polen und da haben sie ein Durchgangsvisum für 3 Tage gehabt, wo sie auch die Gelegenheit genutzt haben, Christen zu treffen, in Gemeinden zu sein. Und das haben sie voll ausgenutzt. Und dann sind sie weitergefahren Richtung russische Grenze. Und kurz vor der Grenze, da hat der Andrew plötzlich festgestellt, dass sie noch zu viel polnisches Geld haben. Das haben sie umgetauscht und das haben sie jetzt übrig gehabt. Und das ist ja jetzt quasi wertlos, weil nach Warschau wieder zurückfahren, das war die einzige Möglichkeit, wo man Geld zu einem guten Kurs umtauschen konnte. Das konnten sie nicht, weil dann das Visum abgelaufen wäre. Also was tun? Dann sind sie halt so weitergefahren, irgendwo quasi, mitten in der Pampa und sind dort auf einer ganz schlechten Straße hinter einem polnischen Fahrzeug hergefahren und ganz, ganz langsam und irgendwann ist der Hans auf das Vorderfahrzeug aufgefahren. Haben sie also dort einen Unfall gehabt und sind ausgestiegen, es war bloß ein kleiner Schaden, war kaum was zu sehen, aber der Pole hat dann gleich geschrien, Polizei, Polizei, das hat er gekonnt und das wäre das Letzte gewesen, wenn man jetzt die Polizei kommen lässt und die dann fragt, was sie da eigentlich hier wollen. Und da ist eben dem Bruder Andrew eingefallen, dass er ja noch polnisches Geld hat. Zu seinem Mitarbeiter hat er gesagt, bleib du im Auto sitzen und bet und ich rede mit dem Fahrer. Dann hat er mit ihm verhandelt und zuerst 1000 Zloty geboten und dann immer mehr, bis dann das ganze Geld, was er halt gehabt hat, ihm angeboten hat. Und der hat es dann genommen und dann nix Polizei. War dann alles gut und sie konnten weiterfahren und konnten nach Russland. So war auch sowas, dass es Gott geschenkt hat, dass sowas noch sehr Gutes gehabt hat. Mittlerweile ist er dann so bekannt geworden und 1967 ist dann seine Biografie erschienen, Der Schmuggler Gottes. Da habe ich auch ein Foto. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also ich habe es schon vor wahrscheinlich fast 40 Jahren oder über 40 Jahren gelesen und habe mich nur daran erinnern können und habe es vor ein paar Wochen mir nochmal bestellt und nochmal gelesen. Es ist ja erstaunlich, was er erlebt hat. Und das war eine Auflage Anfang 2000 und, jetzt hat es mit Kaisen bei Open Doors, glaube ich, über 10 Millionen Mal ist das Buch weltweit verkauft worden. Also es ist weil das einfach so bewegend ist, was er da schildert. Aber er hat dazu gesagt, es ist nicht meine Geschichte, es ist Gottes Geschichte und viele Mitarbeiter und Helfer haben ihren Anteil daran. Ja, und das Buch ist eben international aufgelegt worden, wurde zum Bestseller und es hat dazu dient, dass viele Christen bewegt worden sind, dass sie ihre verfolgten Glaubensgeschwister unterstützen. Und durch Gebet, durch Spenden ist der Dienst ausgebaut worden und ist dann zu dem internationalen Hilfswerk Open Doors geworden. Er hat es nie im Sinn gehabt, dass er da oder Vision, so ein großes Werk zu gründen, sondern er wollte einfach helfen und Gott gehorsam sei. Und das Erscheinen von dem Buch hat aber für ihn die Folge gehabt, dass er in mehrere sowjetische Länder dann damals nicht mehr einreisen durfte, weil das Buch war bekannt und er wäre da wahrscheinlich dann verhaftet worden, wenn er dort eingereist wäre. Er hat sich dann andere Länder zugewandt und 1965 ist er das erste Mal nach China gereist. Und das war ein Jahr vor dieser Kulturrevolution unter dem Führer Mao, wo die Christen ganz, ganz hart verfolgt worden sind. Und das hat 10 Jahre gedauert, von 1966 bis 1976. Aber was man ja von der Zeit weiß, dass trotzdem die Gemeinde Christi dort gewachsen ist, dass sie sich in Höhlen und Verstecken getroffen haben, im Untergrund und trotz Verfolgung sind diese Untergrundgemeinden stark gewachsen. Und denen haben natürlich auch Bibeln gefehlt. Und da haben eben viele Mitarbeiter von Open Doors immer wieder Möglichkeiten genutzt, um Bibeln nach China zu schmuggeln. Und da haben sie auch schon zehntausende Bibeln damals. Das kommt noch. Das kommt noch. Zuerst haben sie es immer wieder halt auch geschmuggelt. Und ja, ich glaube, bis zu 30.000 damals. Und dann kam eben der Wunsch von den Leitern in diesen Gemeinden, wir brauchen viel mehr Bibeln, das reicht hinten und vorne nicht aus. Ihr müsst uns 1 Million Bibeln bringen. Und das in einer Nacht. Also es muss in einer Nacht passieren. Also unglaublich. Und da, das ist eines der größten Projekte von Open Doors damals gewesen, 1981, da ist dann unter einem Codenamen Perle, also nach der Bibelstelle aus Matthäus, wo es darum geht, dass der Kaufmann eine wertvolle Perle findet und dass sein ganzes Geld dafür investiert, um diese wertvolle Perle zu bekommen, haben sie das genannt, Perlen in Form eben Bibeln. Und da ist diese Aktion entstanden. Ja, sie haben überlegt, wie kann man das, die Bibeln transportieren. Und da war die einzige Möglichkeit über den Seeweg mit Schiff. Dann haben sie einen Kapitän gefunden und der war Christ. Und der hat schon gesagt, also das kann bloß klappen. Ihr braucht dazu 1 Million Wunder für diese Aktion. Und dann ging es ja noch um die Finanzierung. Sie haben dann einen Kahn gefunden. Da haben sie die Bibeln transportieren können, aber das war bloß ein Lastkahn. Und sie haben ja Platz gebraucht für ca. 20 Leute. Dann mussten sie das nur umbauen, dass die Mitfahrer konnten. Und eine Besatzung. Und die Finanzierung des Schiffs hat $480.000 gekostet. Ist ja eigentlich für so ein Riesenschiff nicht einmal so teuer, aber für ein Missionswerk dann doch ungeheuer viel. Und $120.000 haben sie zusammengekratzt und den großen Betrag, die 360.000, mussten sie dann innerhalb von einem Monat aufbringen. Und sie haben kein Geld gehabt. Und dann haben sie mal wieder eine Sitzung gehabt, da hat der Kassenwart sich zu Wort gemeldet und schon vorwurfsvoll. Wie konntet ihr nur sowas machen? Ihr wisst doch, wir haben kein Geld. Und hat einer der Leiter gesagt, weil wir Vertrauen in Gott haben. Und er war ein